Über Jesus heißt die Predigtreihe und ich habe hier den ersten Satz als Frage formuliert: Können wir als Christen noch über Jesus und über das Wort Gottes und über seine Schöpfung staunen? Hätte ich gewusst, was vorher hier im Gottesdienst kommt, hätte ich diese Frage weggelassen. Ich glaube, wir können, wenn wir uns das bewusst machen, was Jesus tut. Und hier kamen einige Gedanken des Staunens und des Wahrnehmens, wie Jesus ist. Und so hoffe ich, dass ich euch auch nochmal damit hineinnehmen kann. Staunen heißt zuzustimmen, dass etwas geschieht oder geschehen ist, das sich meinen Erwartungen entzieht oder meinem Verständnis oder dem, was ich plane und kalkuliere. Wenn ich staune, dann ist da etwas größer als ich. Und wenn Jesus zu den Menschen um sich herum sagt, werdet wie die Kinder, kehrt um, dann beinhaltet das, glaube ich, auch ein bisschen diesen Gedanken, weil Kinder glauben und staunen, hingegebener. Das erleben wir, wenn wir mit unseren Kindern auf Entdeckungsreise gehen, in den Zoo, in die Natur, wenn wir mit ihnen diese Welt entdecken, durch Bücher oder durch Reisen oder einfach im Garten das kleine Insekt, das sie gefunden haben, oder die gepflückte Blume, die das Kind freudestrahlend der Mutter überreicht. Und wenn wir uns mal vorstellen, wir haben es letzten Sonntag gehört, der ewige Sohn Jesus Christus, das ist Gott und Jesus und der Heilige Geist, diese übernatürliche Kraft, die war, bevor alle Existenz war. Sie sind in sich vollkommen stimmig. Drei Personen, die eigenständig handeln, wie die Bibel es uns sagt, aber doch nicht voneinander zu trennen sind. Und jeder unterscheidet sich vom anderen, aber jede Person ist auch vollkommen Gott. Und dass Gott sich als Vater, als Sohn Jesus und als der Heilige Geist beschreibt, soll uns helfen, am Ende den allmächtigen Schöpfer für uns ein Stück weit sichtbar zu machen. Es bleibt aber, dass unsere menschlichen Möglichkeiten beschränkt sind, das wirklich zu 100% zu erfassen. Es bleibt, dass wir staunen dürfen über unseren großen Gott. Und da sind die drei zusammen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, und sie entscheiden sich, wir wollen Menschen machen. Sie sollen nach unserem Bild sein, uns ähnlich. Und Gott schafft den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes, schuf er sie, so steht es in 1. Mose, als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gottes Kommentar am Ende der Schöpfung, dass es sehr gut war, zeigt die Liebe Gottes, die Antrieb für die Schöpfung des Menschen war. Der Weg, den Gott beginnend mit Adam und Eva mit uns Menschen geht, zeigt die Liebe Gottes zu Menschen, die ihn antreibt, Dinge zu tun, über die wir nur staunen können. Nachdem der Mensch durch die Sünde von seinem Schöpfer Gott getrennt ist, sehen wir Seite für Seite in der Bibel die Liebe Gottes, wie er Schritt für Schritt immer wieder auf die Ebene von uns Menschen runterkommt, damit der Mensch, wir die Liebe Gottes verstehen. Und so bereitet Gott Schritt für Schritt eine große Rettungsaktion vor, den Menschen einen Weg vorzubereiten, damit sie wieder zu Gott kommen können. Und immer wieder sucht Gott Generation für Generation Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, um diese Mission mitzugehen. Und das Ganze warum? Warum macht Gott den Menschen? Warum stellt er ihnen eine wundervolle Welt, die Erde, als Lebensraum zur Verfügung? Warum erfolgt die Trennung, nachdem der Mensch die Entscheidung getroffen hat, selbst über Gut und Böse zu entscheiden? Warum plant er eine Rettungsmission für den Menschen? Warum begibt sich Gott immer wieder auf die Ebene des Menschen? Und wir sehen das festgehalten in dem Buch der Bibel. Warum bezieht er den Menschen diese Mission mit diesem Weg mit ein? Warum kommt er am Ende selber in Jesus Christus als Mensch auf die Erde, um die Rettung vom ewigen Tod möglich zu machen? Warum leidet Jesus bis zum Tod am Kreuz? Warum wird Jesus als König wiederkommen und die Welt nach ihrem Tun und Glauben richten? Warum ist der Weg der Errettung allein ein Weg aus Gnade und Glauben? Am Ende können wir sagen, es ist nur aus der Liebe Gottes zu den Menschen, zu dir und zu mir. Warum staunen? Über das Staunen, über das, was Gott getan hat, dürfen wir Begeisterung erleben. Und über die Begeisterung dürfen wir in die Anbetung kommen. Und über die Anbetung zur Dankbarkeit und Hingabe unseres Lebens. Ihr Lieben, wenn in unserem Leben, in unserem praktischen Leben, dem Gebet, der Gemeinschaft, der Buße, der Dankbarkeit, der Frucht des Geistes, die sich entwickeln soll in unserem Leben, die Freude, Friede, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, wenn es da keine Fortschritte gibt, ich glaube, dann haben wir aufgehört, über Jesus zu staunen. Ganz normaler Mensch, ganz Superheld. Die Filmindustrie produziert Film für Film über diesen Gedanken, dass jemand ein ganz normaler Mensch ist und dann auf den ganz unterschiedlichen ausgedachten Wegen auf einmal zu einer Superkraft kommt. Immer mit dem Gedanken, dass es einen Retter der Welt gibt, weil das Böse zu dominieren droht. Und das fasziniert Menschen seit Generationen. Den Mann in Rot und Blau, den habe ich schon als Kind erlebt. Und er fasziniert auch heute wieder die Generationen über die Leinwände der Kinos. Lasst uns gemeinsam darüber staunen, welchen Weg Gott gewählt hat, um die Mission der Rettung des Menschen von der Sünde des Unglaubens, der Abwendung von seinem Schöpfer und dem ewigen Tod umzusetzen. Jesus ganz Gott, das Thema heißt ja heute Jesus ganz Gott und Jesus ganz Mensch. Und ich habe mal drei Verse rausgenommen, wo Jesus von sich selber einige Aussagen trifft, wo er genau das sagt. Ich bin Gott. Johannes 8, Vers 23, dort sagt er, ihr seid von unten, ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Johannes 16, 28, ich kam vom Vater in die Welt und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Und Johannes 10, Vers 30, der Vater und ich, wir sind eins. Und es gibt so für mich eine Schlüsselaussage im Neuen Testament, die genau dieses zusammenbringt. Jesus ganz Gott und Jesus ganz Mensch. Sie wurde am Anfang schon gelesen und ich möchte sie einfach jetzt für uns auch nochmal darstellen mit einigen unterschiedlichen Übersetzungen, die aber genau das treffend beschreiben. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles und nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. So übersetzt es die Neues Leben-Übersetzung. Er war in allem Gott gleich, doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selber zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Diese Situation, dass man so zwei Personen gleichzeitig ist, verbunden je nach Ort und Situation mit unterschiedlichen Aufgaben und Rechten, das kennen wir auch ein Stück weit als Menschen. Und am Ende sind das aber nur Hilfestellungen. Es sind keine Vergleiche, die wir eins zu eins übersetzen können. Aber es hilft uns vielleicht zu verstehen, zusammenzubringen, warum konnte Jesus ganz Gott und auch ganz Mensch sein. Wenn ihr mich beauftragt, bei euch zu Hause Fenster zu tauschen, dann seid ihr meine Auftraggeber und mit der Autorität sagt ihr mir, was ich zu tun habe. Ab Sonntag sehen wir uns in der Gemeinde. Sind wir in der Gemeinde, bin ich euer Ältester. Von Gott beauftragt mit Verantwortung für euch und mit biblischer Autorität, darf ich in euer Leben hineinreden. Und es passiert nicht selten, dass beides zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und in einem Gespräch stattfindet. Dass auf der einen Seite ihr als Auftraggeber auftretet und im nächsten Moment wir über die Gemeinde reden und ich als Ältester zu euch reden darf. Manchmal ist das auch gar nicht so schwer zu trennen. Oder manchmal ist das schwer zu trennen. So. Manchmal ist das gar nicht so einfach, das auseinanderzubringen. Und in beiden Fällen geht es aber um die geistliche Einordnung der Stellung in Christus und dem folgenden Gehorsam durch den Glauben. Und Johannes drückt es auch nochmal so aus: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Und ich möchte das an so einer fiktiven Geschichte einmal ein bisschen darstellen. Da ist eine Person, die möchte den Titel Bezwinger des unbezwingbaren Berges erreichen. Und das Ziel ist, einen hohen Berg ohne Gepäck und Karte in der Kleidung des Urvolkes, das da vor 1000 Jahren gelebt hat, also Sandalen und Baumwollbekleidung, da hochzugehen. Sich von dem zu ernähren, was auf dem Weg ist, das heißt den Pflanzen und dem Wasser, das da vielleicht irgendwo von den Felsen runtertropft. Das Ding ist, diese Person ist der Erbauer der Seilbahn, die auf den Berg hochgeht und dich in ein paar Minuten zum Ziel bringen würde. Dieser Person gehört eine Hubschrauber-Rettungsstaffel und sie hat eine Firma, die Outdoor- und Kletterbekleidung herstellt. Und gleichzeitig ist diese Person Eigentümer der Restaurants, die überall auf den Stationen auf dem Berg sind. All das entscheidet diese Person nicht in Anspruch zu nehmen, weil der Titel Bezwinger des unbezwingbaren Berges dann nicht mehr erreichbar wäre. Das Einzige, was sie mitnimmt oder mitnehmen darf, ist ein Satellitentelefon, das frühmorgens zwischen 4 und 6 benutzt werden darf, um sich von einer anderen Person, die schon auf diesem Berg war, Ermutigung zu holen, um den Weg für den nächsten Tag zu besprechen, worauf zu achten ist und welche Herausforderungen da sein werden. Vielleicht ist an diesem Geschichte so ein bisschen vorstellbar, was Jesus getan hat. Diese Person bleibt nach wie vor Eigentümer von all diesen Dingen, die sie gebaut, die sie entwickelt hat, aber es nicht in Anspruch zu nehmen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und so ähnlich können wir das mit Jesus ganz Gott und ganz Gott als ganz Mensch sehen, genauso wie dieser Bergsteiger. Und Philippa beschreibt, dass Jesus mit der Menschwerdung auf seine göttlichen Rechte verzichtet. Und das in einem so umfänglichen Maß, dass er von allen als Mensch empfunden wurde. Und das beginnt schon mit der Geburt. Der Verzicht auf die göttlichen Rechte heißt auch, sich den Begrenzungen seiner eigenen Schöpfung zu ergeben. Er bestand nicht auf seinen göttlichen Rechten, er verzichtete auf alles. Was heißt das? Geboren zu werden als ein Baby, abhängig von der Versorgung von Vater und Mutter, gefüttert werden. Jesus war nicht von Geburt an trocken, auch er brauchte eine Windel. Er musste sprechen lernen, all das über sich ergehen lassen, was Eltern für ihre Kinder tun. Er musste einen Beruf erlernen, obwohl er die Welt geschaffen hatte. In Markus 6, Vers 3 steht, er ist doch nur ein Zimmermann. Er muss in einem Familienkontext klarkommen. Er ist doch der Sohn von Maria, der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Und dann sind da auch noch Schwestern um ihn herum. Grenzen wie Müdigkeit. In Johannes 4 steht, er war erschöpft von der langen Wanderung, setzte sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Bedürfnisse wie Hunger. Als Jesus am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückging, bekam er Hunger. Gefühle wie Angst und Schmerzen. Er war hungrig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und zu seinem Vater spricht er im Gebet, kurz vor seiner Kreuzigung, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Alles Kennzeichen, wie wir sie auch kennen. Hunger, Bedürfnisse, die gestillt werden müssen, Durst. Jesus, ganz Mensch. Ich möchte an diesem Moment der Versuchung in der Wüste kurz stehen bleiben. Wir finden diesen Text in Matthäus 4, 1 bis 11, wer das aufschlagen möchte. Kapitel 3 endet damit, dass Jesus sich von Johannes taufen lässt und das Bekenntnis von Gott niederkommt. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Dann Vers 1. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dort sollte er vom Teufel versucht werden. Und es beginnt damit, Jesus ist 40 Tage in der Wüste, wo er fastet, wo er nichts isst und dann steht, es hungerte ihn. Und da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Und Jesus antwortet, in der Schrift steht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Der Teufel geht einen Schritt weiter. Er bringt ihn auf den höchsten Punkt des Tempels in Jerusalem und fängt wieder an. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Was antwortet Jesus? In der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Der Teufel gibt nicht auf. Er führt ihn auf einen hohen Berg, der zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Jesus antwortet, in der Schrift steht, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm dienen. Jesus ganz Mensch, war Jesus wirklich versuchbar? Ja, weil Vers 1 dies auch deutlich sagt. Er wurde dahin geführt, um versucht zu werden. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn wir zurückgehen zu Philipper 2, Jesus legt seine göttlichen Rechte nieder. Und als Gott, so verstehe ich das, könnte er zu jeder Zeit zu diesen Rechten zurückkommen. Aber dieses bewusste Niederlegen bedeutet, ich greife nicht auf meine göttlichen Dinge zurück, mein göttliches Wissen und Können. Der allmächtige Gott, der allgegenwärtige Gott, der allwissende Gott, ich greife darauf nicht zurück. Sondern ich vertraue auf meinen Vater und ich vertraue hier auf das Wort Gottes. Jesus geht hier dreimal mit diesen Argumenten der Schrift tritt hier dreimal mit den Argumenten der Schrift Satan gegenüber und widerlegt das. Ich weiß nicht, wie alt Jesus zu der Zeit war, 20, 25. Er hat erfahren, was es heißt, Mensch zu werden. Die Zeit des kleinen Kindes. die Zeit des Größerwerdens. Zimmermannsjob, harte Arbeit, zu wissen, ich bin der Schöpfer, ich bin Gott. Aber ich gehe diesen Weg, ich gehe nicht diesen verkürzten Weg und mache aus Steinen Brot. Sondern ich gehe ihn als Mensch, als vollkommener Mensch, mit all dem, was damit zusammenhängt. Und die Versuchung, die liegt, glaube ich, hier darin, dass Satan es ihm schmackhaft macht, greift zurück auf deinen göttlichen Anspruch. Weil Jesus ganz Mensch war, hat die Entscheidung, seine göttlichen Rechte abzulegen, das mit sich gebracht. Er hat all das erlebt, Schwäche, Begrenzung, Not, Unrecht, Ablehnung. All das kam in dieser Versuchung zusammen. Und die Versuchung Satans setzt genau dort an, diese menschlichen Bedürfnisse, das Selbstverständliche, das Notwendige zu wollen, das geistliche Bedürfnis. Ja, stürz dich hinab, die Engel werden dich tragen. Dieses emotionale Erleben, sich selber wahrzunehmen, was zu sein. Oder auch das psychische Bedürfnis, ja, etwas zu besitzen, Ehre zu haben, respektiert zu werden, Macht zu haben. Jesus widersteht der Versuchung im Namen des Wortes Gottes. Nicht durch Einsatz seiner göttlichen Fähigkeiten. Aber woher kam die Kraft Jesu auf der Erde, wenn er doch ganz Mensch war? Wir lesen in ganz unterschiedlichen Begebenheiten im Wort Gottes, dass Jesus sich zurückzieht. Ich habe hier nur zwei erwähnt, aus Lukas und aus Markus. Er ging an einsame Orte, um zu beten, um die Beziehung zu seinem Vater zu pflegen. Er stand früh auf, er betete oft die Nacht durch und wir lesen in den Situationen davor oder danach, dass Gott durch Jesus Großes wirkte. Speisung der 5000, Heilung von Menschen. Sie wurzelten aus dieser Beziehung zu seinem Vater, nicht aus seiner eigenen Gottheit. Und das bestätigt sich durch Verse wie diese aus Johannes 5, Vers 17. Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Oder das, was für mich am meisten Gewicht hat, diese Verse. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts tun aus sich heraus. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Was können daraus Erkenntnisse sein für uns, für die Nachfolge, für die Beziehung zu Jesus Christus, für unser persönliches gläubiges Leben? In Jesus Christus sehen wir, wie Gott sich uns offenbart als Gott und sich für unsere menschlichen Einschränkungen verständlich macht. Johannes 1, dieser Vers, niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Er ist uns ein Vorbild, in dem wir ihm nacheifern dürfen und schauen dürfen, wie hat Jesus das gemacht, so dürfen wir das auch machen. Christus, der für euch litt, ist unser Vorbild, dem wir nachahmen dürfen. Wir dürfen Maß nehmen an der Einheit durch die Verbindung mit Gott, die Jesus hatte. Jesus sagt in Johannes 17, jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück, also die, die mir nachfolgen, die Christen, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und das in dem Bewusstsein, dass der Versucher immer noch aktiv ist. Aber durch und mit Jesus können wir der Versuchung widerstehen. Und auch uns wird Satan immer wieder anbieten, verkürzte Wege zu gehen, uns nicht auf Jesus zu verlassen, uns nicht auf Gott zu verlassen. Und ein weiteres, die Versorgung durch Jesus, wie er vom Vater versorgt wurde. Das Thema Hohepriester kommt in der übernächsten Predigt, deshalb verkürzt hier. Er versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lass uns deshalb zuversichtlich vor den Thron Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Im Erliegen einer Versuchung dürfen wir aus dem Sieg von Jesus Christus wieder aufstehen, in der Buße Vergebung empfangen und im Vertrauen auf Jesus weitergehen. Ich möchte schließen mit dieser Folie. Jesus ganz Gott und Jesus ganz Mensch. Wir dürfen an Jesus Maß nehmen. Wir dürfen ihm nachfolgen, weil er uns liebt. Weil beginnend mit der Schöpfung des Menschen sich die Liebe Gottes wie ein roter Faden durch die Geschichten zieht und in Jesus Christus mündet. Wir dürfen uns Jesus hingeben, weil er für uns ganz Mensch wurde. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt und deshalb dürfen wir uns mit unserem ganzen Leben ihm hingeben, weil er auf unsere Ebene runtergekommen ist. Wir dürfen wiederum mit unserem Leben opferbereit sein, weil er sein Leben für uns geopfert hat. Dankbarkeit ist eben schon Thema gewesen, weil er unser Versorger ist. Er gibt uns das, was wir brauchen, und das sehen wir aus der Beziehung von Jesus und seinem Vater, wie er das uns vorgelebt hat. Wir dürfen getröstet sein, weil er selber gelitten hat. All die Dinge, die in unserem Leben passieren und passieren können, sind Dinge, wo Jesus sagt, er kann das nachempfinden, weil er auch durch diese Dinge gegangen ist. So dürfen wir Trost empfangen. Wir dürfen ihn anbeten, in allen Formen, die Gott uns da zur Verfügung gestellt hat, weil er ganz Gott ist. Und wir dürfen Freude und Hoffnung haben, weil er bald wiederkommt. Das darf unser Ziel und unsere Perspektive sein. Und diesen Blick auf Jesus als ganz Gott und ganz Mensch wünsche ich euch und wünsche euch Gottes Segen. Amen.